Liebe Geschwister und liebe Freunde, unter uns Menschen gibt es viele, die ein äußeres Gebrechen haben. Ich habe viele Leute gesehen und kennengelernt, die hatten kein Gehör. Wie traurig war es doch mit diesen Menschen. Ich kenne sogar manche persönlich gut, Menschen, die am Worte Gottes dienen, denen fehlt das Augenlicht. Ich war kürzlich mit solch einem Bruder unterwegs. Ich musste denken, welch ein Vorrecht ist es, dass ich mein Augenlicht noch haben kann. Wie schwer tut ein Mensch, wenn ihm das fehlt. Ich habe andere kennengelernt, denen fehlt irgendein Glied. Ich könnte da noch eine ganze Reihe von solchen Gebrechen anführen. Aber heute Abend soll es mir nicht um äußere Gebrechen gehen, sondern um ein inneres Gebrechen. Und zwar möchte ich mein Thema in den einzigen Satz zusammenfassen: ein geschädigtes Gemütsleben. Jeder Seelsorger kommt immer wieder auf dieses Problem, kommt mit Leuten zusammen, die ein geschädigtes Gemütsleben haben. Wie hat doch der Herr Jesus in so treffender Weise darauf hingewiesen und wie hat er doch angezeigt, wie groß der Schaden wirklich ist, wenn in unserem Seelenleben etwas durcheinander gekommen ist. Er spricht: Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Und wenn dieser Mensch in irgendeiner Weise in den Besitz der gesamten Welt kommen könnte, was könnte er geben? Was könnte er tun, um seinen seelischen Schaden wieder loszubekommen? Wir sehen, wie ernst diese ganze Sache ist. Ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich manchmal über diesem Problem schon geweint habe. Während einer Evangelisation, kann mich noch gut erinnern, in einer Großstadt, hatte ich so viele Aussprachen. Ich habe in so viele Abgründe, in Nöte hineingeschaut, dass ich auf mein Quartierzimmer gegangen bin und geweint habe. Ein geschädigtes Gemütsleben. Lasst mich zu diesem so kurz umrissenen Thema doch einige Verse aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 13 bis 16 lesen. Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch durch die Wiederkunft Jesu Christi gebracht werden soll. Seid gehorsame Kinder und gebt euch nicht den Lüsten hin, die euch früher beherrschten, als ihr noch in eurer Unwissenheit dahin lebtet, sondern nach dem Bilde dessen, der euch berufen hat und heilig ist, seid auch ihr heilig in eurem ganzen Wandel, denn es steht geschrieben: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ich möchte nun von einer ganz eigenartigen Seite auf mein Thema vorgehen. Der Petrusbrief ist mir schon mehrfach zum großen Segen geworden. Alle diese wunderbaren Hinweise, die wir im ganzen Kapitel empfangen haben, sind so tiefgründig und so inhaltsreich. Da wird uns zunächst einmal gesagt, dass wir wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Es ist wahr, dadurch, dass Jesus auferstanden ist, dadurch, dass Jesus dem Tode die Macht genommen hat und der Heilige Geist auf diese Erde gekommen ist, haben wir eine lebendige Hoffnung als Gläubige, als Wiedergeborene in unserem Herzen. Was würde es uns nützen, wenn wir wiedergeboren wären, ohne diese lebendige Hoffnung, dass auch wir dem Machtbereich des Todes einmal entrinnen dürfen und genauso wie Jesus Christus teilhaben an der himmlischen Herrlichkeit. Ein zweiter Punkt wird uns da noch genannt, liebe Geschwister, dass wir durch die Vorherbestimmung Gottes des Vaters zur Auswahlschar gehören. Ist nicht immer ganz so leicht zu verstehen, Vorausbestimmung und Vorauswahl. Wie sind denn da so die Zusammenhänge? Nur in Jesus Christus können wir das verstehen. Die Schar, die Gott auserwählt hat durch sein teures Evangelium, durch die Wirksamkeit seines Heiligen Geistes, diese Auswahlschar, die sich herauslösen lässt aus den Völkern und aus den Nationen, ja, vielleicht sogar aus der religiösen Welt. Diese Auswahlschar, für die hat Gott eine ganz große, wunderbare und herrliche Bestimmung. Ich spreche sehr gerne über die Bestimmung der Auserwählten. Die ist so gewaltig groß, da verschlägt es einem beinahe die Sprache. Wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt einmal richten werden? Oder eine andere Aussage. Wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Engel richten werden? Das ist ungeheuer. Und das sind uns Herrlichkeiten bereit, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott bereitet denen, die ihm lieben. Ich glaube, wir können das noch gar nicht so richtig fassen, solange wir in diesem Vergänglichkeitsleibe sind, wozu Gott uns eigentlich bestimmt hat. Aber noch ein drittes möchte ich vorwegnehmen. Wird ebenfalls im Petrusbrief geschildert. Dort wird uns gesagt, dass wir durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam gelangen können. Ohne die Heiligung des Geistes, ohne das Drängen des Heiligen Geistes, gibt es keinen wahren Gehorsam. Das ist eine interessante Sache, die der Geist Gottes treibt. Das sind Gottes Kinder. Wir können nicht Gottes Kinder sein, wir können keine praktische Heiligung haben, ohne die Kräfte, die uns durch den Heiligen Geist dargereicht werden. Gott will gehorsame Kinder und das durch die Gnadenheiligung. Und dann wird noch eins genannt, ein viertes wird genannt. Und zwar heißt es zu der Besprengung mit dem Blute Jesu. Wenn wir noch so gehorsam wären, wenn wir noch so geisterfüllt wären, wenn wir noch so viele geistliche Gaben hätten, wenn wir noch so gute predigen können, aber ohne die Besprengung mit dem Blute Jesu wären wir unheilig in den Augen Gottes. Ich für meinen Teil, liebe Geschwister, will mich einmal nie vor Gott berufen auf die Gaben, die er mir gegeben hat. Nicht auf meine Predigten, die ich halten darf. Nicht auf das, was ich leisten darf für das Reich Gottes hier auf dieser Erde. Ich will mich ganz alleine berufen auf das teuer vergossene Blut Jesu Christi. Und das scheidet alles größer werden. Alle Wichtigtuerei, die scheidet dann aus im Reiche Gottes und da gibt's nur mit dem Blut gereinigte Menschen. Ein fünftes darf ich noch nennen. Das ist die Ahnwartschaft, die wir haben. Die Erbahnwartschaft. Wir sind wiedergeboren zu einem unvergänglichen, unverweltlichen Erbe, das behalten wird im Himmel. Ungeheuer finde ich das. Ein Erbe, erbberechtigt. Diejenigen, die im Gehorsam, in der Gnadenheiligung stehen, die herausgewählt sind, sind erbberechtigt. in den Augen des lebendigen Gottes. Und noch ein letztes: Wir werden, so wird uns gesagt, durch den Glauben und mit Hilfe der Macht Gottes wunderbar durch diese schwierige Endzeit hindurchgetragen. Lob und Dank. Manches Mal wollte Bangigkeit mein Herz befallen, wenn ich in die Zukunft hineingeblickt habe oder wenn ich in die Kreise der Gläubigen hineingeschaut habe, wenn ich auf mich geblickt habe, da wollte mir der Mut sinken. Aber Lob und Dank, ich weiß, er wird mich mit seiner Kraft wunderbar hindurchtragen. Aber noch eins muss ich erwähnen, das hätte ich jetzt beinahe unterschlagen. Wir werden uns freuen, steht geschrieben, mit unaussprechlicher, herrlicher Freude an jenem Tage, wo wir vor dem Preisrichterthron Jesu stehen werden. Unaussprechliche, herrliche Freude. Und jetzt beginnt unser Text in dem Zusammenhang. Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts. Das habe ich lange nicht verstanden, das gebe ich zu. Hatten mein Gemüt Lenden? Wie soll ich mein Gemüt denn umgürten? Was meint da der Apostel Petrus mit dieser Sache? Aber ich habe es ja vorhin angeführt. Unser Gemüt ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Wenn wir einen Schaden an unserem Leib haben, wie tragisch ist es, wie schwer ist es für uns in diesem Leben? Welche Nachteile haben wir? Manchmal müssen liebe Menschen uns helfen, uns beistehen, um unser Gebrechen besser zu überwinden. Wie ist es nun mit der Gefühlswelt, mit der Gedankenwelt? Wahrlich eine Welt für sich. Wie viel Not gibt es da? Darum, weil wir einmal vor dem Throne Gottes gelangen wollen, umgürtet die Lenden eures Gemüts. Man spricht doch schon im Volksmund so gerne, er war bewegt in seinem Gemüt. Lasst mich das jetzt mal ganz menschlich erklären. Früher, in meiner Zeit, wo ich noch von Jesus nichts wissen wollte, wo ich in meinen Lüsten so dahin gelebt habe, da habe ich so leidenschaftlich gerne Romane gelesen. Und wenn ich dann einen Liebesroman gelesen habe und der hatte ein dramatisches Ende, vielleicht ein Roman von Ludwig Ganghofer, für die sich da auskennen auf dem Gebiet, und das ging ganz, ganz traurig aus. Oh, da war ich so traurig in meinem Inneren. Das hat mich stundenlang bewegt. Hatten sich die zwei Liebenden aber dann gefunden und es hat geklappt, dann war ich freudig bewegt in einem Inneren. Wie leicht kann man bewegt werden? Ein bewegtes Gemüt. Aber dann gibt es die schwerere Form. Man spricht von Gemütserschütterungen. Wie leicht kann unser Gemüt durch schockierende Ereignisse, durch Unfälle, wenn etwas schiefgelaufen ist, wie schnell können wir erschüttert werden? Im Grunde genommen, wie zart ist doch unser Gemüt? Und dann gibt es noch Schwierigeres als Gemütserschütterungen. Das sind dann die Gemütsschäden. Wenn man einen Schaden in der Seelenwelt im Gemüt davongetragen hat. Vergesst nicht. Und nehme doch Schaden an seiner Seele. Wie viele Leute gibt es selbst unter den Gläubigen mit einem geschädigten Gemütsleben? Bei wie vielen sind die Gefühle durcheinander geraten? Und wie viele lassen sich leicht erschüttern, haben ein schwaches Seelenleben, werden hin und her gerissen, werden in Unruhe gebracht und kommen aus dieser Unruhe einfach nicht heraus? Es ist eine Not, liebe Geschwister. Ich denke, ein Prediger, ein Seelsorger, der mit diesen Dingen zu tun hat, muss doch darüber einmal reden. Wie wichtig ist es, dass wir dann so ein Wort richtig verstehen? Darum, weil wir so ein hohes Ziel haben, so eine gewaltige Bestimmung, darum umgürtet die Lenden eures Gemüts. Wie hatte der Heiland den Jüngern geraten, als er merkte, welche schwere Erschütterungen über diese Schar kommen würden? Euer Herz erschrecke nicht. Und dann gab er ihnen einen wunderbaren Rat. Das sollten wir darauf achten. Glaubet an Gott und glaubet an mich. Haltet im Glauben an den Vater und an mir fest, wenn es noch so starke Erschütterungen geben wird. Ich muss es euch sagen, ich war so labil. Wie leicht bin ich erschüttert worden, liebe Geschwister. Wie leicht bin ich umgefallen. Und wie oft habe ich Enttäuschungen erlebt. Warum? Weil ich den Gurt der Wahrheit nicht hatte. Meine Gefühlswelt, meine Gedankenwelt waren nicht umschlossen mit dem Gurte der Wahrheit. Und ich wurde hin und her gerissen. Wie tun mir die Gotteskinder leid, wenn sie so hin und her gerissen werden? Und immer wieder muss ich feststellen, es fehlt der Gurt der Wahrheit. Es soll ja Soldaten gegeben haben, noch gar nicht so lange her, die hatten auf dem Gurt ein wunderbares Wort. Bereit sein ist alles, hieß es darauf. Bereit sein. Ein Soldat war nicht bereit, wenn er den Gurt nicht gehabt hat, wenn er schnell in Kampf ziehen musste, plötzlich kam ein Angriff und er hatte den Gurt nicht, ja, dann hätte er ja beim Springen die Hosen verloren. Bereit sein ist alles. Willst du bereit sein? Willst du ans Ziel gelangen? Willst du die Bestimmung erreichen, die Gott für dich gegeben hat? Dann umgürtet die Lenden eures Gemüts. Nichts darf uns erschüttern. Nichts darf uns aus dem Gleichgewicht bringen, liebe Geschwister. Das ist ungeheuer wichtig. Nun gibt's aber schwere Erschütterungen, die werden uns nicht erspart bleiben. Und ich glaube, die hauptsächlichen Probleme, die Bewährungen für die Gotteskinder, die stehen noch aus, die kommen noch auf uns zu. Die Konfrontation wird stattfinden, der Auserwählten mit der ganzen Welt. Ihr müsstet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Darum ist es so wichtig, dass wir mit dem Gurt der Wahrheit umgürtet sind. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Alle meine Gefühle, alle meine Gedanken müssen vom Worte Gottes her bestimmt werden. So viele stoßen sich, ärgern sich an diesem und an jenen und kommen nicht vorwärts. Ich möchte das aber gerne noch bildlich, und zwar durch ein persönliches Leben, noch näher erläutern, Geschwister, weil das so ungeheuer wichtig ist. Ich hatte eine liebe Oma. Mit ihr war ich sehr verbunden innerlich. An und für sich hatte ich zwei Omas, aber mit der einen war ich besser verbunden. Die eine hatte ein 6-Uhr-Gesicht, ein ganz langes Gesicht. Und die eine, die hatte ein 3/4-3-Uhr-Gesicht. Leuchtende Augen hat sie gehabt. Die eine, weißt du, die war so mürrisch und neugierig war sie. Sie musste alles wissen. Sie musste ihre Nase in alles hineinhängen. Wenn jemand da draußen nur am Bürgersteig vorbeilauf, hat sie schon ihre Nase platt gedrückt an der Scheibe. Sie musste doch wissen, wer da vorüberging. Und die andere, die war so gelassen, die konnte nicht aus der Ruhe herausgebracht werden. Sie hatte den Gurt der Wahrheit. Ein feines Gotteskind. Sie hatte auch ein wunderbares Erlebnis mit Jesus gemacht. Sie hatte, um es rund herauszusagen, Magenkrebs gehabt. Und nach dem Krieg bekamen wir einfach nicht die Medikamente, die sie nötig hatte. Sie wurden aus den USA bestellt. Und da kam sie in eine Versammlung und da wurde ihr das Wort so groß. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen und die Strafe liegt auf ihm. Als ihr das so richtig klar wurde, Jesus trug doch meine Schmerzen und meine Krankheit. Da wurde sie berührt vom Heiligen Geist und Gott tat ein Wunder in ihrem Leben. Sie kam dann nach Hause und tat etwas ganz Eigenartiges. Sie hat diese teuren Medikamente aus USA, aus dem ganzen Schrank zusammengesucht, hat sie in ihr Täschchen gepackt und lief bei uns in den Fluss hinunter. Und da warf sie sie hinein und kam nach Hause und stellt euch vor, war von dem Augenblick an geheilt. 15 Jahre war das schon. Das war schon ziemlich weit mit der Krankheit gekommen. Die konnte kaum noch richtig essen. Nun fällt mir es aber nicht im Traume ein zu behaupten, jeder, der seine Medikamente nimmt und in den Bach wirft, dass er deshalb geheilt ist. Es gibt ja solche Experten, die lehren so etwas, also zu den Leuten gehöre ich nicht. Du kannst es wegwerfen, wenn du die Gewissheit durch den Heiligen Geist in deinem Inneren hast. Jesus hat mich angerührt. Nun war sie also geheilt und sie jubilierte. Er war so glücklich und so froh. Etwa 16 Jahre später, nach dieser wunderbaren Heilung, da lässt sie mich zu sich rufen. Sagt, ja, was ist denn jetzt? Sag mir mal, mein Kind. Der Jesus hat mich doch geheilt vor 16 Jahren. Jetzt habe ich die gleichen Schmerzen wieder. Mich hat das bewegt. Und 2-3 Tage später ruft sie wieder, bet für mich, es ist ganz grausam. Ich kann das nicht verstehen. Es steht doch in einem Liede geschrieben, wenn er heilt, heilt er vollkommen, nicht für Augenblicke nur. Warum bin ich denn jetzt wieder krank? Ich hatte darüber gebetet und mir war es klar, dass sie die Heimreise in die Ewigkeit antreten darf. Da sagte ich noch im Spaß zu ihr, Oma, du hast ja Humor. 16 Jahre, das ist doch kein Augenblick, der Herr Jesus hat dich doch nicht für einen Augenblick geheilt. Und nun fragst du, wieso du wieder krank bist, wie war denn das mit dem Lazarus, den der Herr Jesus auferweckt hat, ist der nachher nie wieder gestorben? Ei, doch, der musste doch wieder sterben. Ah, ich verstehe, was du sagen willst. Ich darf also zu Jesus. Und da war diese Frau so glücklich und so froh, weil sie zu Jesus gehen durfte. Stell dir das mal vor. Und wenn man vom Heimgehen sprach, oder wenn wir sangen, meine Heimat ist dort in der Höhe, oder lasst mich gehen, dass ich Jesu möge sehen. Du, da leuchtete das aus ihren Augen. Jeden Morgen, wenn sie dann aufstand, hat sie ein ganz enttäuschtes Gesicht gemacht. Hab gesagt, jetzt habe ich gedacht, die letzte Nacht hätte ich zu Jesus dürfen. Jetzt bin ich immer noch da. Jetzt müsst ihr mich immer noch haben. Ja, wir haben dich doch gerne, Oma. Ich musste da sogar noch bremsen. Und hab jenen Liedvers immer wieder zitiert, wo es heißt, fort, fort, mein Herz. Ja, sagt sie, fort, fort, mein Herz. Sag ich, aber der letzte Vers, da heißt es, jedoch soll mein Verlangen in deinem Willen ruhen. Mein Herz soll an dir hangen und was du sagst, tun. Ja, ja, ich muss noch warten. Und am Ende war es dann so, weißt du, sie konnte ja nichts mehr essen. Das war interessant, wenn man sie dann angeschaut hat. Ein ganz schmales, eingefallenes Gesicht. Aber solche leuchtende Augen. Ich kann nur sagen, das war kaum zu erklären, nicht zu beschreiben. Leider war ich dann nicht daheim, als der Herr Jesus sie abgerufen hat. Ich hatte öffentlich angekündigte Vorträge und war sehr weit weg und konnte nicht bei der Beerdigung sein. Mein Schwiegervater sprach an meiner Stelle dann bei der Beerdigung. Und ich werde das nicht vergessen. Da hat sich was Eigenartiges zugetragen bei dieser Beerdigung, das so wichtig ist, so lehrreich ist und das ich euch unbedingt erzählen möchte. Ein persönliches Erleben. Bei dieser Beerdigung war auch mein ältester Junge, damals, ich schätze, vielleicht so 6 oder 7 Jahre alt. Der war dann dabei. Und bei uns ist das so Sitte, dass eine Stunde bevor der eigentlichen Beerdigung der Sarg noch offen ist, dass die weit angereisten Verwandten noch einmal die Verstorbene sehen können. Nun sieht mein ältester Junge, wie alle diese Verwandten, Tanten und Onkel und Opa und Oma, es war ja seine Uroma jetzt in diesem Fall, wie die alle dahin gehen und die Oma noch einmal anschauen. Und dann sagt er zu meiner Frau: Mami, ich möchte die Uroma auch noch einmal sehen. Und meine Frau, die will das nicht. Und zwar aus einem berechtigten Grunde. Meine Frau, die ist etwas sensibel, das sage ich jetzt nicht böse von ihr. Wir Leute sind nun mal verschieden. Der eine ist sensibel, der andere so ein grobes Klotz wie ich. Es ist interessant, ich finde das gut, dass das so ist im Leben. Wenn alle gleich wären, das wäre ja schrecklich langweilig. Also meine Frau ist etwas sensibel, die fühlt manchmal etwas, wo wirklich nichts ist. Das ist bei sensiblen Leuten so. Und ich habe nichts gefühlt, wenn es schon faustdick war. Wir haben uns also wunderbar ergänzt. Nun, mein Junge ist auch etwas sensibel und weil sie das wusste, sagte sie sich, es ist nicht gut, wenn der Junge vielleicht das erste Mal in seinem Leben eine Tote sieht. Aber der ließ nicht locker. Der sagt: Schau, die Tante, der Onkel und die Frau und der Mann, alle dürfen ihn, aber ich darf meine Oma nicht sehen. Ich will die Oma auch noch einmal sehen und ließ nicht locker. Widerwillig ging meine Frau mit ihm. Und als er sie sah, der Junge, fühlte meine Frau, dass ein Schreck durch seinen Körper hindurchging. Irgendwie hat er das noch nie gesehen. Und nun mal, eine Tote sieht eben anders aus. Sie zog ihn sofort weg. 3 Tage später komme ich nach Hause und nachts um etwa 1 Uhr höre ich ein Geschrei im Kinderzimmer. Ich frage meine Frau: Was ist denn da drüben los? Ja, geh mal hinüber und lass dir's mal erzählen, dann wirst du schon sehen. Ja, was ist denn? Ja, geh mal hinüber. Ich gehe hinüber, sag: Ja, Peter, was ist denn los? Die Oma ist wieder da. Ja, welche Oma? Hat die jetzt gestorben ist? Ja, stellt euch vor, ich krieg dumme Gedanken. Im Volk hört man so allerlei Dinge, dass unselig Verstorbene zurückkehren würden und was. Ich denke, ja, das kann doch nicht sein. Meine Oma stand doch im lebendigen Glauben an den Herrn Jesus. Die hat doch keine Unruhe in der Ewigkeit. Die zieht's doch nicht zurück hier auf diese Erde. Die wollte doch zu Jesus gehen. Also das kann nicht sein. Irgendwie muss der Teufel da im Spiel sein. Ich sehe meinen Jungen. Der Angstschweiß läuft an ihm herunter. Er weint. Bleib da, Papa. Ich bete mit ihm. Und sagt: Der Herr Jesus ist da, du brauchst keine Angst zu haben. Ich bete ganz ernstlich und gebiete im Namen Jesu, dieser Macht zu weichen. Und beruhige ihn und gehe hinüber. In der nächsten Nacht, etwa um dieselbe Zeit, wieder ein Geschrei, ein Angstgeschrei. Ich eile hinüber. Sag: Was ist denn los? Ja, die Oma ist wieder da. Sag ich: Kinder, das kann's doch nicht geben. Das kann ich nie und nimmer glauben, dass die Oma zurückkommen sollte. Da muss der Teufel im Spiel sein. Ich bete noch mehr, noch intensiver und nahm mir vor zu fasten. Gebot im Namen Jesu, jeder Macht von dem Kind zu lassen. Die nächste Nacht darauf wieder dasselbe Geschrei. Ich dachte: Nun weiß ich nicht. Und da dachte ich: Jetzt frage ich mal, ja, sag mir mal, Peter, wie siehst du denn die Oma? Ja, wie sie im Sarg da so drin lag. Ja, sagt sie irgendetwas? Nein, gar nichts. Will sie nichts von dir? Nein. Redet sie nicht mit dir? Nein. Du siehst sie nur so, wie sie im Sarg gelegen ist. Ja, lange. Ja, manchmal 10 Minuten sehe ich das ganz, ganz klar. Du, da ging mir schlagartig ein Licht auf. Ich hatte Teufel ausgetrieben und da galt's gar nicht, einen Teufel auszutreiben. Geschwister, ich weiß es, dass es manchen frommen Kurpfuscher gibt auf diesem Gebiet. Da werden Teufel ausgetrieben, wo gar keine sind. Und manches Mal wird ein Teufel mit Tabletten und Tröpfchen gefüttert, mit Medizin behandelt. Warum? Weil die Herren Prediger und Evangelisten kein geistliches Unterscheidungsvermögen haben, keine Erfahrung auf diesem Gebiet. Seelsorger kann nicht jeder Kurpfuscher sein. Da gehört die Vollmacht des Heiligen Geistes dazu und praktische Erfahrung unbedingt nötig. Ich merkte, dass ich hier falsch gehandelt habe. Eine Erschütterung in unserer Gefühlswelt, eine geschädigte Seele und Besessenheit sind zwei ganz verschiedene Dinge, liebe Geschwister. Mir tut es in meinem Herzen weh, wenn ich sehe, was alles aufs Volk Gottes losgelassen wird. Ich habe Kreise, Leute kennengelernt, die haben tagelang, monatelang Teufel ausgetrieben. Und da war keiner gegangen, weil keiner da war. Diese armen Menschen wurden gequält mit Teufelsaustreibungen, anstatt sie unter das Blut Jesu zu bringen. Anstatt mit ihnen in seelsorgerlicher, sanfter Weise zurechtzuhelfen. Ich behaupte nicht, dass nicht ein seelischer Schaden eine indirekte Folge von Einwirkungen der Finsternis sind. Das behaupte ich nicht. Aber ein geschädigtes Gemütsleben, eine durcheinandergebrachte Gefühlswelt muss nicht unbedingt Besessenheit sein. Ich kenne auch Besessenheitsdinge. Muss ganz anders behandelt werden. Da habe ich mich zu ihm gesetzt und habe ihm das in so einfacher Weise erklärt. Sage ich, du kanntest doch die Oma, die kommt doch nicht zurück. Das, was du siehst, das ist ihre Leibeshülle, das Äußere. Aber ihren Seelengeist hat Jesus zu sich genommen, oder? Er ist in einem ruhigen Ort. Irgendwo im Totenreich. Nicht, aber nicht im unseligen Teil. Ich habe es ihm dann erklärt, wenn ein Mensch abgerufen wird in die Ewigkeit, dann verlässt der Seelengeist diesen Leib und dieser Leib zerfällt und sieht dann so aus, wie die Oma aussah. Und weil nun der Leib der Oma zerfallen ist, wie du das gesehen hast, so habe ich es ihm erklärt. Deshalb sah er ganz, ganz anders aus. Und wo du die Oma gesehen hast, da bist du sehr erschrocken. Nicht wahr? Ja, da bin ich sehr erschrocken. Das ist so in mich hineingefahren. Seht, Schocks, Erschütterungen, schwere Erschütterungen. Und Menschen mit einer schwachen Seele, Menschen, die den Gurt der Wahrheit nicht um ihre Gefühlswelt herumgebunden haben, liebe Geschwister, die werden erschüttert. Ich muss es euch noch einmal sagen, euer Herz erschrecke nicht, hat Jesus gesagt. Glaubet an Gott und glaubet an mich. Es ist ein köstlich Ding. Lass mich mal in meinen Worten sagen. Ich will nicht die Bibel verdrehen. Ich möchte nur, dass wir es verstehen. Es ist eine wertvolle Sache. Es ist eine nicht zu bezahlende Sache, wenn das Herz fest wird, geistliche Festigkeit. Wenn ein Mensch so im Vertrauen und Glauben zu Jesus steht, dass er von nichts und von niemand erschüttert werden kann. Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts. Ich habe das meinem Jungen erklärt und sagte, das ist die Erinnerung. Da hat sich etwas in deiner Erinnerung festgefressen. Und das kommt manchmal aus der Erinnerung hervor. Verstehst du das? Ja, ich verstehe es. Also das ist nicht die Oma, das ist nur die Erinnerung. Ist die dann nicht da? Nein, weißt du, was Erinnerung ist? Ja, ich habe es ihm erklärt. Sag, du brauchst keine Angst haben, das geht wieder weg. Und da betete ich mit ihm. Da gibt es so ein schönes, einfaches Gebet. Es quillt für mich das teure Blut. Das glaub und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Christus starb für mich. Wer weiß, ob nicht jemand hier in unserer Mitte sitzt mit einem Schaden in der Seele. Das Blut Jesu reicht aus. Es ist aber sehr zu raten, mit solchen Dingen in die Seelsorge gehen. Und jetzt sage ich noch ein gewagtes Wort. 10-mal lieber in die Seelsorge als zum Psychiater. Da kriegst du Betäubungsmedikamente. Ich habe Leute gesehen, die waren halber in Trance. Benommen, benebelt und das Problem war nicht weggenommen. Aber du willst wissen, wie es mit dem Jungen weiterging. Am nächsten Abend hat er wieder geschrien, aber nicht mehr so laut. Bin hinüber, hab wieder ihm dasselbe erklärt und auf den Heiland hingewiesen. Noch eine Nacht darauf hat er wieder geschrien, aber noch schwächer. Und das dritte Mal war es dann schon so schwach und dann hat sie's verloren. Lob und Dank. Der Herr Jesus heilt auch die Schäden der Seele. Aber sie sollten hier auf dieser Erde geheilt werden, die Schäden deiner Seele. Geh nicht mit einer geschädigten Seele hinüber in die Ewigkeit, wo keine Gnadenzeit mehr ist, kein Evangelium mehr ist. Oh, es ist so wichtig, dass wir mit einer gesunden Seele in die Ewigkeit gehen. Gott möge dir und mir helfen, dass wir das begreifen. Es war ein lehrreiches Erlebnis für mich, liebe Geschwister. Aber lasst mich das noch ein klein wenig noch von einer anderen Sicht her noch näher erläutern. Menge hat da so eine treffende Übersetzung. Der übersetzt diese Stelle einfach so. Macht euch geistlich fertig. Er übersetzt die Stelle nicht umgürtet die Lenden eures Gemüts. Macht euch geistlich fertig zum rüstigen Vorwärtsschreiten. Man kommt im Glaubensleben nicht richtig vorwärts, ihr Lieben, wenn man den Gurt der Wahrheit nicht hat. Willst du vorwärts schreiten, willst du auf das Ziel zugelangen, dann brauchst du den Gurt der Wahrheit. Ist sehr wichtig, liebe Geschwister. Und dann hat er noch eine kleine Fußnote. Und da erklärt er, das muss ich euch auch noch etwas illustrieren. Man kann auch wörtlich übersetzen, hat er dort, schürzt euch das Gewand an den Lenden hoch. Jetzt muss ich euch ein ganz klein wenig mit den Sitten der damaligen Zeit bekannt machen, als Jesus lebte. Damals gab es nicht den Minirock. Da hatte man ein Tuch, das wurde dann um den Leib geschlungen und mit einem Gurt festgehalten. Daher überhaupt der Begriff, umgürtet die Lenden eures Gemüts oder schürzt euch das Gewand an den Lenden hoch. Nun war das Gewand oder das Tuch, das ging bis an die Knöchel. Und wenn es nun einer eilig gehabt hat damals, ja, dann hat es erstens mal, die Füße haben Staub aufgewirbelt, dann ist da unten dann der Saum da unten ziemlich staubig geworden und man konnte auch nicht so richtig vorwärts schreiten. Dann haben Leute, wenn sie es eilig gehabt haben, doch tatsächlich den ganzen Stoff hochgezogen, es hat ulkig ausgesehen, und haben es da mit dem Gurt festgezogen. Und da wusste man, wenn einer so daherkam, also mit dem hochgezogenen Stoff und mit dem Gurt festgehalten, ah, der will keine orientalische lange Begrüßung, der hat's eilig, der will keinen Kaffeeklatsch. Den muss man also lassen, dem kann man bloß zunicken. Und nochmal etwas, damit das Kleid nicht so staubig geworden ist. Apropos weißes Kleid, wie sieht's mit dem weißen Kleid aus bei dir? Ich erinnere mich noch gut, als wir auf den Stammhalter gewartet hatten. Wir hatten tatsächlich auf einen Jungen gewartet.
Als wir auf den Stammhalter gewartet hatten, ach, da war meine Frau schon Wochen vorher so beschäftigt. Ach, die hat den Stubenwagen hergerichtet. Die hat ihn so schön mit feinen Tüchern dann überzogen. Und da hat sie Strampelhöschen beigeschafft und Gummihöschen und Windeln. Alles lag bereit. Wenn der neue Erdenbürger ankommen sollte, der wurde richtig also erwartet in dieser Welt, damit er alles vorfinden kann, was er benötigt. Und dass es ihm ja recht wohl gehe. Lob und Dank. Genau so macht's der Vater im Himmel. Wenn einer wiedergeboren wird, ist das weiße Kleid, das Kleid der Gerechtigkeit bereit. Ich sage, jeder, der wiedergeboren ist, jeder, der zu Jesus gekommen ist, wer seine Schuld und Sünde unter dem Kreuz von Golgatha abgeliefert hat, bekommt das weiße Kleid, die Gerechtigkeit Jesu. Aber bei wie vielen ist das Kleid schmutzig geworden? Schürzt euch das Gewand an den Lenden hoch. Macht euch geistlich fertig zum rüstigen Vorwärtsschreiten. Wir haben ein großes, ein gewaltiges, ein herrliches Ziel. Da muss das Gemütsleben, das Seelenleben geheilt sein, gereinigt sein mit dem Blute Jesu. Ich hätte noch so manches darüber zu sagen. Ich spreche nur nicht gern lange. Aber lass mich noch einen Punkt erwähnen. Die Gedankenwelt, Gefühle und Gedanken, das hängt ja in so wunderbarer Weise zusammen. Oh, was ist doch der Mensch für eine herrliche Schöpfung hervorgegangen aus der Hand des lebendigen Gottes. Viele werden mit unreinen, schmutzigen Gedanken gequält und geplagt. Und was für eine schreckliche Saat ist da hineingesät worden. Ich weiß das von mir. Oh, diese Bücher, die ich gelesen habe, die hatten meine Fantasie vergiftet. Wie viel Mühe hat der Heiland mit mir gehabt, dass meine Gedanken- und Gefühlswelt gereinigt werden würde. Mir ist dieses Wort unbeschreiblich groß. Umgürtet die Lenden eures Gemüts. Willst du einmal in den Hochzeitssaal gelangen? Willst du beim schönsten aller Feste sein? Oh, dann geh nicht so gleichgültig mit deiner Gefühlswelt um. Lass dich nicht von allem hin und her reißen und erschüttern. Nimm den Gurt der Wahrheit. Oh, wag es einmal, in eine richtige Seelsorge zu gehen. Wir Schwaben, wir haben da so ein Sprichwort. Jetzt müsst ihr etwas Schwäbisch lernen. Und da sagt man bei uns Schwaben, gang nicht zum Schmiedle, gang zum Schmied. Also geh nicht zu einem, der gar kein richtiger Fachmann ist. Seelsorge, das ist keine Empfehlung von mir, auch keine indirekte. Du darfst hin, wo du hin willst. Aber ich rate dir wirklich sehr, wenn du erschüttert bist, wenn deine Gefühlswelt durcheinander geraten ist, wenn du sonst noch so gesegnet bist, noch so viele Geistesgaben hast, wenn du noch so viel predigst, ordne dein Leben in der Seelsorge. Gib Gott Gelegenheit, dass er mit dem Blute Jesu den Schaden deiner Seele gut macht und du geheilt, zunächst innerlich. Und Gott ist es ein kleines, dich auch äußerlich zu heilen. Aber geh, gereinigt mit dem Blute Jesu, umgürtet mit den Lenden, der Wiederkunft des Herrn entgegen. Amen. Wir wollen stille werden zum Gebet. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, das so tiefgründig ist und das wir nicht genug beachten. Wir gehen so gleichgültig darüber weg. Wir suchen Hilfe bei Menschen, obwohl dein Wort doch sagt, verflucht ist, wer Fleisch für seinen Arm, für seine Hilfe hält. Herr Jesus, du kennst jede Person jetzt hier in der Versammlung.
Und du weißt, wo innere Schäden entstanden sind. Durch die Sünde, durch ein Fehlverhalten. Ich bitte dich, lass die Reinigungskraft, die heilende Kraft deines Blutes jetzt wirksam werden. Bringe zurecht, was krank und was verbogen ist. Oh, wir haben doch ein Verlangen, einmal bei dir zu sein. Ich danke dir, du siehst die Not in deinem ganzen Volke. Schenk uns doch echte Priester, Herr, die in deinem Auftrag so recht umgehen können mit diesen wunderbaren Heilsmitteln der unsichtbaren Welt, die mit deinem Blute etwas anfangen können, die in deinem Geiste stehen, die wissen, was Öl und Wein bedeutet, die die Not der Mitmenschen in der richtigen Weise behandeln. Amen.
Wenn manchmal das Leben dir wird zu schwer, wenn Sorgen dich drücken, dein Herz so leer, wenn alles versagt, keine Hilfe nah, sieh, dafür ist gerade dein Heiland da. Wenn dich die Menschen auch missverstehen, vielleicht dich verleumden, gar übersehen, wenn bitteres Unrecht dir geschah, sieh, dafür ist gerade dein Heiland da. Wenn Berge an Arbeit sich türmen dir, wenn Mut und Kräfte versagen schier, in Krankheit und Schmerzen, Not, Angst, Gefahr, sieh, dafür ist gerade dein Heiland da. Wenn alles so anders kam, als du gedacht, wenn man dir Schwierigkeiten, Nöte macht, wenn alles verhüllt und kein Ausweg nach, sieh, dafür ist gerade dein Heiland da. Für jeden Kummer und Herzeleid, in schlaflosen Nächten und Einsamkeit, wenn niemand auch deine Tränen sah, sieh, dafür ist gerade dein Heiland da. Wenn Leid und Dunkel das Licht verdrängt, wenn Sünd und Versuchung dein Herz erschreckt, dann blick nur hinauf nach Golgatha. Sieh, dafür ist gerade dein Heiland da. Sieh, dafür ist gerade dein Heiland.